Ihr könnt auch stehen bleiben, ich kann jetzt auch hier predigen. Ja.
Wir können jetzt einen Tanzworkshop hier machen, oder?
Genau, den machst du dann aber. Ich wollte gerade sagen, wenn er mal auf Klo muss, dann jetzt. Ja, wir sind, es fängt die Predigt an. Wir sind eine Predigtreihe im Markus und ich habe das mal überschrieben mit, was wirklich wichtig ist, der andere Ich und Jesus. In Markus 14, 3 bis 9 sind wir gerade, kurz vor Ostern. Es gibt ja so Situationen im Leben, die schätzt man falsch ein. Habt ihr das schon mal gehabt? So Situationen falsch eingeschätzt? Noch keiner? Bin ich der Einzige? Wim auch noch, ja. Hier hinten auch noch ein Gast sogar, ja, der ehrlich ist hier und sich traut. Es gibt immer wieder Situationen, die man einfach falsch einschätzt. Und ich sag mal, Hollywood beutet das ja aus. Ne, ihr kennt das alle in diesen Filmen, diesen romantischen Filmen, die Männer immer mitgucken müssen. Wenn die Frauen irgendwie einen schönen Abend haben wollen, ja, dann haben die einen schönen Abend und wir, ja, hätten gerne Expendables 3 geguckt, aber da mussten wir halt so eine Schnulze gucken. Und dann ist es ja so, das wird ja dramaturgisch so ausgekostet, ja, diese, dass Situationen falsch eingeschätzt werden. Das ist ja meist so, da ist ein Mann, der liebt eine Frau und dann streiten die sich und er rennt dann weg und sagt ihr, mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Und dann irgendwann denkt er, ah ja, doch, ich hab's doch lieb und so. Und dann dreht er wieder um und kehrt zurück und dann sieht er sie in den Armen eines anderen. Was er nicht weiß, ist, dass es der Bruder war oder der Freund oder ein Bekannter. Genau, und er sieht das dann und denkt, oh, jetzt hat sie doch einen anderen, wusste ich's doch, das Miststück, ja. Und geht dann zum Flughafen, ja, und will fliegen und sie weiß gar nicht, was da los ist und weiß dann, dass er am Flughafen ist und dann nimmt sich ein Taxi und fährt sie dann dahin und dann am Flughafen löst sich dann alles auf. Ja, kennt ihr das? Situation falsch eingeschätzt. Ja. Was ich alles mitmachen muss, Frank, ich sag's dir. Ja. Oder Situation falsch eingeschätzt, ja, man kommt irgendwo zu einer Gruppe, die reden miteinander, man weiß gar nicht, was sie miteinander reden, will aber mitreden. Gibt es jemanden, der sich outet? Okay, sehr gut. Ja, also es ist mir damals ziemlich häufig passiert, jetzt seltener. Ich weiß, bei Herr der Ringe war das so schön, ja, da sitzen sie alle um den Ring herum und streiten sich dann und müssen dann hier diesen Ring nach Mordor bringen. Und Mordor wäre heutzutage, wenn jemand diesen Ring nach Nordkorea bringen müsste, über Afghanistan und Syrien. Ja, also ziemlich gefährlich und genau, und die sind da am Reden, dass sie nach Mordor gehen wollen und so und es ist ziemlich gefährlich und auf einmal kommt dann die Freunde von Frodo dann dahin und sagen, hey, wir kommen mit, ja, ohne uns geht Frodo nirgendwo hin. Ja, und dann zum Schluss fragt er, wohin geht's denn eigentlich? Situation falsch eingeschätzt, vielleicht wäre er nicht mitgekommen, dieser Pippin, wenn er gewusst hätte, wo es hingeht, ja. Oder Situation falsch eingeschätzt, weil man zu voreilig ist. Ein Schwank aus der Jugend. Ich habe meine Schwarzgurtprüfung Kickboxen gehabt mit meinem Bruder zusammen. Und dann hatten wir so einen Praxisteil gehabt, dann hatten wir einen Theorieteil gehabt. Und da meint dann der Trainer, hat uns dann in dieser theoretischen Frage befragt und hat gesagt, was macht ihr, ja, wenn euch jemand sagt, der und der Schüler von euch beim Kickboxen, der prügelt sich ständig in der Schule. Und er kommt zu euch. Was macht ihr mit dem? Dummerweise war ich der Erste, der geantwortet hat oder antworten musste. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich als Erstes dran war oder ob ich es einfach gesagt habe. Wahrscheinlich habe ich es erst gesagt. Ja, das liegt so in meinen Genen. Da habe ich gesagt, ja, schmeiß den sofort raus. Ja, dann war mein Bruder dran. Und der hat gesagt, ja, ich frage ihn erstmal, ob es stimmt. Ja, da habe ich auch gedacht, ja. Das wäre auch eine Option. Ja, man lernt dazu. Aber so haben wir immer wieder häufig Situationen, in denen man vorschnell handelt, in denen man Situationen falsch einschätzt. Und sowas in der Art haben wir heute auch hier. Und ich bete ganz kurz und dann schauen wir uns den Text mal an. Ja, Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort ja so menschennah ist, dass es einfach was mit uns zu tun hat, dass das nicht so abstrakt ist, sondern ja, dass es sowas Bodenständiges ist. Und ich entdecke mich immer wieder in deinem Wort. Und ja, wenn wir uns erkennen, erkennen wir auch dich. Weil nur wenn wir wirklich ehrlich zu uns sind, dann ja, sehen wir einfach, wie du bist und was du für uns getan hast und was du für uns tun kannst. Und so ja, bitte ich dich einfach um deinen Segen jetzt für die Predigt, für jeden Einzelnen hier. Du weißt, wie wir hier sind. Ich bitte dich, dass du uns das gibst, was wir brauchen. Amen. Ich lese uns den Predigttext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, 3 bis 9. Und das ist kurz vor Jesus' Tod. Jesus war in Bethanien bei Simon, den Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echten kostbaren Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf und einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, auch in Heiger-Rodenbach, überall in der Welt wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Also Markus schreibt diese Begebenheit wieder mal sehr minimalistisch. Das finde ich so schön bei Markus. Der hält sich schön kurz und knackig. Ich gebe mir Mühe, von Markus zu lernen. Und was als allererstes auffällt, ist, dass nur zwei Namen in den Text genannt werden. Nämlich Simon, der Aussätzige, und wer noch? Jesus, genau. Jesus. Wie die Frau hieß, wissen wir hier aus diesem Text nicht. War wahrscheinlich Maria, die Schwester von Magda. Und über Simon wissen wir auch nicht viel. Ja? Simon war wahrscheinlich einer, der Aussatz hatte. Also wahrscheinlich war Jesus jetzt nicht beim Aussätzigen zu essen. War jemand schon mal bei euch beim Aussätzigen zum Mittagessen? Also es war heute nicht in und war damals auch nicht in. Also wahrscheinlich hat ihn Jesus geheilt, aber man weiß es nicht so genau. Und Simon war wahrscheinlich ein Pharisäer, also ein Theologe. Und bei dem war er zu essen. Er gehörte zu Jesus' größeren Bekanntenkreis. Und es ist immer interessant, wenn die Bibel irgendwie schreibt, und er war bei Simon im Haus. Das ist sowas wie, ja, Jesus war in der Haigerer Straße, Haus Nummer 13, zu Gast. Also sowas, was man nachprüfen konnte. Die Leute konnten damals zu Simon, den Aussätzigen, gehen. Den konnte man ziemlich gut bestimmen dann zu der Zeit und halt auch nachforschen. Hat was mit der Authentizität zu tun. Aber ansonsten kommt hier nur Jesus' Name vor. Warum? Weil Jesus hier der Held der Geschichte ist, weil Jesus hier in diesem Mittelpunkt stehen soll und nichts anderes ablenken soll. Und als sie so gegessen hatten, die lagen so, wie die Römer damals, und als sie beim Essen waren, dann kam diese Frau, den Namen kennen wir nicht, wahrscheinlich war es Maria, und sie hat so ein kleines Gefäß mitgebracht. Ich weiß jetzt nicht ungefähr, wie groß das war, vielleicht ein bisschen kleiner als das hier, so ein Alabastergefäß, das ist so ein Gipsstein. Der ist ziemlich weich, den kann man gute Skulpturen mit draus machen. Und da haben die in diesen Alabastergefäßen haben die so Schüsseln gehabt oder auch so Aufbewahrungsflächen gehabt für kostbare Sachen. Also so ein Luxusartikel. Und in diesem Gefäß war ein ganz teures Öl drin, dieses Nardöl. Also wie viel sie jetzt genau hatte, wissen wir nicht. Das können wir heute nicht mehr nachvollziehen. Aber es hatte einen Wert von ca. 300 Dinaren gehabt. Was schätzt ihr denn, wie viel das heutzutage ist in Euro? Ihr Jahreseinkommen? Das variiert ja auch, ne? Vielleicht ein durchschnittliches Jahreseinkommen, da kommen wir mit hin. Hat jemand mal eine Hausnummer, eine Zahl? Wie viel? 20.000. Wer sagt mehr? Einer sagt mehr, wer sagt weniger? Ihr seid nicht sehr partizipativ. Also, wer sagt mehr als 20.000? Okay, wer sagt weniger? Und die anderen enthalten sich. Gut. Also, ein Dinar war ungefähr ein Tageslohn. Ja, und wenn man die Wochenenden rausnimmt, wenn die welche hatten, also kann man ruhig sagen, es war ein Jahresgehalt. Und man könnte sagen, es war im Wert von 30.000 Euro. Ungefähr ein Jahresgehalt hat sie auf den Kopf oder auf den Körper von Jesus ausgegossen. Ungefähr 30.000 Euro. Hat das von euch jemand schon mal sich überlegt, mal sowas zu machen? Nee. Also wie gesagt, 30.000 Euro. Und damals war das auch sehr, sehr viel Geld. Genauso wie es heute ja auch sehr, sehr viel Geld ist. Selbst wenn es nur die Hälfte deines Jahresgehalts ist, wäre es vielleicht sehr, sehr, oder ist es sehr, sehr viel Geld. Ich habe mal gegoogelt, 5 Milliliter Nahtöl kriegst du heute auch noch. Kriegst du für 29,90 Euro inklusive Versand. Ich habe echt überlegt, das zu bestellen. Habe ich aber nicht gemacht. Weiß nicht, ob sie eingereichten hätte dürfen, Inge. Dann, ja. Versuchen hätte es können, ne? Wahrscheinlich, ja. Also für 30.000 Euro bekommst du heute 5.000 Liter Nahtöl. Ja, 5.000 Liter Nahtöl. Und dieses Nahtöl war so ein richtig, ja, ätherisches Öl, was sehr stark riecht. Und war sehr teuer, ein richtiges Luxusartikel. Und ich denke mal, sie hatte wirklich vielleicht maximal so 500 Milliliter. Also es war ein Vermögen, was sie auf Jesus Kopf und Körper ausgegossen hat. Diese Frau, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, hat ein Vermögen für Jesus geopfert, für einen flüchtigen Augenblick mit Jesus, für Jesus. Also mich beeindruckt das. Mich beschämt das auch manchmal. Und wir wissen nicht, ob Maria wohlhabend war. Wir wissen nicht, ob sie das Geld sich zusammengespart hat oder ob sie Fundraising gemacht haben und Maria musste dann diesen Auftrag ausführen. Das wissen wir alles nicht. Könnte alles möglich sein. Aber wenn jemand sowas macht, ja, wenn jemand zu euch kommt und gießt 30.000 Euro Öl auf euren Kopf aus, dann macht er das nicht einfach nur so, sondern es hat einen guten Grund. Wie gesagt, wenn es die Schwester von Martha war, die Maria, dann hat Jesus ihren Bruder Lazarus von den Toten auferweckt. Und das könnte auch was damit zu tun haben. Sie opfert viel Geld für Jesus. Was machen die Leute, die drumherum stehen oder drumherum liegen? Markus 14, Vers 4 bis 5. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden? Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Wir müssen überlegen, wer alles da war. Simon, der Gastgeber. Dann war die Frau da, Jesus war da. Und wer war meistens mit Jesus unterwegs? Fängt mit J an, hört mit Jünger auf. Genau, die Jünger, also die besten Freunde von Jesus. Und vielleicht waren noch andere da. Und hier meckern die Leute. Ja, im Johannesevangelium lesen wir, dass Judas nur gemeckert hat. Und hier im Markus-Evangelium sagt er hier, da waren noch andere, die haben auch gemeckert. Hier meckern die Jünger. Ich möchte uns ein paar Überlegungen zu diesem Geschehen sagen. Was mir aufgefallen ist, ist, den Anwesenden war das Geld zu schade. Für die Anwesenden war es eine Verschwendung, dass dieses Geld für Jesus ausgegeben wurde. Jesus war ihnen nicht so viel Geld wert. Und das finde ich krass. Ich habe mich gefragt, wie hat sich Jesus gefühlt in dem Augenblick? Er kriegt das teure Öl über den Kopf und er weiß, ja, 30, der weiß so genau, wie viel das ist wahrscheinlich, auch wie viel Milliliter, weil er ist allwissend. Ja, und er kriegt das über den Kopf gegossen und gesalbt und die Frau, vielleicht sagt sie noch was oder auch nicht. Und da passiert was zwischen der Frau und Jesus. Und dann sagen die Jünger, das ist ja Geldverschwendung, dass du das über Jesus gießt. Ich habe mich gefragt, wie Jesus sich gefühlt hat. Und dann habe ich mich gefragt, wie hätte ich mich denn gefühlt? Wie hätte ich mich gefühlt, wenn ich in dieser Situation wäre? Wie hätte ich mich gefühlt, wenn jemand mir etwas Gutes tun würde? Wenn jemand sagt, hier, du kannst mein BMW haben. Und einer sagt, ey, das ist auch viel zu viel für ein Flessi. Willst du auch sowas nicht ausgeben? Verkauf den lieber und gib den Armen, anstatt dem Flessi, dem 5er BMW. Der ist es nicht wert. Ich finde es krass. Mich hätte es verletzt und Jesus wahrscheinlich auch. Zweite Überlegung. Vielleicht waren diese Leute auch einfach nur neidisch. Oder es ärgerte sie, dass die Frau diese tolle Idee hatte. Oder dass die Frau das gemacht hat, dass es ihr wert war, dass sie so viel hingegeben hat. Dass die Frau so hingebungsvoll war zu Jesus. Vielleicht hat sie das geärgert, dass sie sowas Tolles und sowas Gutes gemacht hat. Vielleicht hat es sie geärgert, dass diese Frau auf einmal sehr gut dastand. Und anstatt sich mit ihr zu freuen, was sie gemacht hat, haben die sich über sie geärgert. Und wenn man nicht besser dastehen kann als der andere, muss man den anderen schlechter machen. Und was haben die gemacht? Sie machten der Frau Vorwürfe. Und wenn ich mir das so vorstelle, die Frau sitzt da oder steht da und alle Leute reden auf sie ein, ja, ist ja verkaufen können, 300 Denare, bist du denn Jeck? Was machst du denn da? Ist nicht angenehm, wenn so eine Gruppe auf dir rumhackt. Wir müssen mal klinische Seelsorge machen. Da erlebt man sowas auch manchmal. Die haben die Frau einfach fertig gemacht. Ich könnte da aggressiv werden. Da wird mein Beschützerinstinkt würde da wach werden und macht mich aggressiv, wenn alle auf einen rumhacken. Dritte Beobachtung. Es gibt aber auch das Phänomen, dass man anderen Leuten Honig ums Maul schmiert. Dass man Leuten, mit denen man zusammen ist, besonders wenn es irgendwelche Bekannte sind, bekannte Menschen, irgendwelche tolle Menschen, dass man irgendwas Intelligentes sagen will. Um einfach gut dazustehen, um die Gunst des anderen zu bekommen. Wenn man das sagt, was die Leute hören wollen. Und das können gute und richtige Sachen sein, aber vielleicht sind sie nicht wirklich passend in der Situation. Fakt ist, dass die Leute die Situation nicht richtig eingeschätzt haben. Sie haben sich gar nicht die Mühe gemacht, sich zu überlegen, wie geht es denn dieser Frau? Wie geht es denn Jesus in dieser Situation? Warum macht die Frau das? 30.000 Euro auf den Kopf ausgeschüttet. Das macht doch keiner einfach so. Und wie schnell, vorschnell sind die Leute und schimpfen und meckern gleich. Und ärgern sich über den anderen. Dabei ist doch nichts Schlimmes passiert. Eigentlich nur Gutes. Zum Glück greift Jesus hier ein. Aber Jesus sagt, lass sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es bei euch immer geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Ich finde das so schön. Das wurde jetzt über keinen Mann so gesagt in der Bibel, aber über diese Frau. Jesus sagt, die Frau hat in dieser Situation getan, was wirklich wichtig war. Sie hat es erkannt. Und die anderen haben diese Situation nicht erkannt. Was lernen wir daraus? Also Markus schreibt diese Situation, dass wir als Beobachter erstmal normal dran gehen. Aber ich denke, dass wir uns schon gut auch mit den einen oder anderen, dass wir da uns auch wiederfinden und sympathisieren können. Denn ich denke mal, wir schätzen auch schnell, oder es kann vorkommen, dass wir schnell Situationen falsch einschätzen und auch Menschen. Und das, was Menschen machen, dass uns das irritiert. Und wir denken, ist der komisch. Es gibt dieses Buch, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Ja? Und grundsätzlich sind alle anderen komisch, nur wir sind normal. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja? Also ich bin der Normale und ihr seid anders. Und umgekehrt ist es genauso. Warum ist das so? Weil wir immer erst von uns ausgehen. Weil wir sind der Blueprint. Ne? Gott hat die Welt nach unserem Blueprint geschaffen und ihr seid nur Ableger. So gehen wir manchmal durch diese Welt. Wie gehen wir denn in diesen ähnlichen Situationen einfach um? Wie gehen wir in Situationen um, wo wir irritiert werden? Und wir werden irritiert. Total schnell. Leute irritieren uns. Ihr Verhalten, das, was sie sagen, ihr Verhalten, das ist einfach komisch, das irritiert uns. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir WhatsApp haben, gut, dass es die Emoji-Cons gibt, ja, da kannst du nicht nur ein Smiley hinterher schicken. Ne? Und jetzt kann man auch Nachrichten löschen, Gott sei Dank. Ja, das ging ja vorher nicht. Aber seitdem es WhatsApp gibt oder E-Mails, ist noch besser. Und als es noch keine Emoji-Cons gab, wo die E-Mails verschickt wurden, was man da alles rauslesen kann, emotional, ja, wie der andere denkt, was der sagt, was der fühlt. Ja, weil man einfach von sich aus geht und vorschnell handelt. Und da gab es schon viel Stress und Streit, diese berühmten E-Mails, E-Mail-Schlachten. Sei froh, dass du es nicht kennst, Siegfried. Ja. Da schreibt einer eine E-Mail, dann schreibt einer eine böse E-Mail zurück und dann gibt es so ein Ping-Pong. Das ist schrecklich. Das kommt vom Teufel. Ja. Aber auch das normale Verhalten von den Menschen, wenn wir denen gegenüberstehen, kann uns irritieren. Wo wir einfach denken, nehmt euch doch mal jetzt ganz kurz, 30 Sekunden, eine Situation aus der letzten Woche raus, wo euch ein Verhalten von jemandem irritiert hat. Und wie habt ihr reagiert? Okay, habt ihr die Situation vor Augen? Manche müssen entscheiden, welche von den vielen nehme ich jetzt. Ja? Dann nehmt euch eine raus, die euch am meisten geärgert hat. Ja? Gut. Was war dein erster Gedanke über diese Person? Gut, dass es so keine Gedankenwolken gibt. Obwohl, es wäre mal interessant. Hätte ich auch gleich ein Foto gemacht. Ja? Was hast du gedacht über diese Person? Und wie hast du reagiert? Was war deine erste Reaktion auf dieses Gefühl, auf diesen Gedanken? Und jetzt tausch mal die Rolle. Jetzt versetz dich mal in den anderen mit dem Wissen, was du über diese Person denkst. Wie hättest du dich gefühlt, wenn du wüsstest, was der andere über dich denkt? Geärgert, hättest dich geschämt, wärst du traurig. Was glaubst du, wäre der richtige Umgang gewesen in dieser Situation? Was hättest du jetzt anders gemacht? Ich glaube, die Bibel gibt uns da ein reichhaltiges Reservoir an Maßnahmen und an Prinzipien und an ethischen Weisen, Handlungen, die wir tun können. Und ich möchte uns ein paar aufzählen. Christusgemäß sollen wir einander in Liebe und in Barmherzigkeit begegnen. Das ist die Theorie. Wir sollen grundsätzlich den anderen positiv begegnen. Nicht nur, wenn der andere uns positiv begegnet, also gefühlt, emotional, sondern auch, wenn der andere uns negativ begegnet. Ja, wenn wir uns nicht danach fühlen, wenn wir nicht das Gefühl haben, dass es positiv ist, sollen wir grundsätzlich den anderen doch positiv begegnen. Auch wenn es uns innerlich widerstrebt. Ja, das in mir ist immer noch der alte Mensch. Wenn ich irgendwas lese, wenn mir jemand was schreibt, denke ich gleich, ja, und dann brauche ich, muss kurz durchatmen, Ah, okay, positiv. Ja? Positiv denken. Den anderen Leine geben. Und erst recht unseren Glaubensgeschwistern, von denen wir eigentlich auch ausgehen können, dass die es gut mit uns meinen. Zweitens, wenn jemand handelt und wir können das nicht nachvollziehen, dann lasst uns doch versuchen, den anderen zu verstehen. Das ist ein bisschen mehr Arbeit als zu verdammen. Ich habe auch die Gabe der Verdammnis oder Leute zu verdammen, ja, von Natur aus. Aber vielleicht sollten wir doch uns die Mühe machen, die Energie aufbringen und versuchen, wenn wir den anderen nicht verstehen und denken, der ist komisch, das nachzuvollziehen, warum handelt er so? Ja, diese Transferleistung einfach zu bringen. Was wäre passiert, wenn die anderen das nachvollziehen hätten können, warum diese Frau Jesus salbt? Vielleicht auch zu akzeptieren, dass der andere vielleicht seine Gründe hat, die positiv sind. Und man kann ja auch positiv und wertschätzend nachfragen. Ich gebe euch ein Beispiel. Der Jochen. Der Jochen hat mir eine E-Mail geschrieben. Er hat gesagt, hör zu, ich bin dein Praktikant. Brr. Er hat mich ein bisschen irritiert. Er sagt, Er sagt, gut, telefonierst mal mit Jochen. Haben wir telefoniert, dachte ich, irgendwie ist es immer noch komisch. Trinkst du mal mit Jochen einen Kaffee? Hat einen Termin gemacht, mit Jochen Kaffee getrunken. War gut, Häkchen dran gemacht, Bombe. Jochen ist gut, ist ein guter. Ja. Ich habe einfach mein Gefühl, was ich damals hatte, vielleicht meine Voreingenommenheit, vielleicht war ich in einer bestimmten Situation, ja, in der ich gerade komisch gefühlt habe, in der ich nicht neutral sein konnte, vielleicht habe mich gerade irgendwas geärgert, war ich vielleicht voreingenommen. Und musste jetzt dann Energie aufwenden, um das dann auszuräumen. Ja, es kostet Energie, aber das sind wir uns wert. Das ist der andere uns auch wert. Das ist das, was Christus möchte. Das Dritte ist, wenn bei uns negative Gefühle hochkommen, wenn der andere irgendwas schreibt oder sagt und uns irritiert, ist das super. Wenn wir uns dann Gedanken darum machen, warum. Ja, unsere Gefühle sagen uns, was in uns steckt. Ja, unsere Gefühle, die darf man nicht irgendwie in einen Karton tun. Ja, wenn die hochkommen, Angst, Karton weg, Ärger, zack, Karton weg, weil als Christ darfst keine Angst haben, darfst nicht zornig sein, darfst nicht kritisch sein, darfst nicht negativ sein, sofort weg. So, vielleicht sollten wir uns diese Gefühle einfach mal nehmen und dann legen wir uns die auf den Tisch und dann gucken wir uns mal unsere Gefühle an von verschiedenen Seiten und überlegen mal, warum fühle ich eigentlich so? Warum fühle ich gerade so? Warum bin ich den anderen kritisch oder negativ gegenüber eingestellt? Und warum bin ich den anderen oder negativ oder kritisch eingestellt, den anderen gegenüber, wenn der was macht? Weil das sagt uns auch was. Und das ist eigentlich ist das was total schön. Und wir erkennen vielleicht, ich bin kritisch oder negativ, weil ich vielleicht oder neidisch, weil mein Stolz verletzt ist. Weil ich gern der Hecht sein möchte. Weil ich der Größte unter den Demütigen sein möchte. Ja? Vielleicht habe ich Minderwertigkeitskomplexe, weil ich immer wenig oder habe wenig Selbstwertgefühl. Und das spiegelt sich dann in der Aggression wieder. Und wenn diese Gefühle hochkommen und ich betrachte die mal, und manchmal muss man sich auch jemanden holen, der einen hilft, die Gefühle zu betrachten. Das mache ich auch. Manchmal kriegst du es alleine nicht hin. Und dann hilft dir jemand. Und das ist wunderbar, wenn das hochkommt, dann kannst du damit arbeiten. Dann bringst du das zu Jesus. Sagst du, hier Jesus, Neid. Der eine hat besser gepredigt als ich. Und dann kannst du damit umgehen. Dann gibst du das Jesus ab. Und Jesus sagt, ja, weißt du was, ich habe dich trotzdem lieb, Manuel. Ich habe dir das gegeben, was du brauchst, und denen habe ich das gegeben. Und der arbeitet dafür Reich Gottes, und der macht das für den Reich Gottes. Und ist alles gut, und ihr seid ein Team. Ihr braucht nicht neidisch aufeinander zu sein. Wie schön. Aber wenn du es nicht machst, hängt es hier drin. Und ständig, wenn die E-Mail kommt, ständig, wenn er dir was sagt, dann der nervt. Oder sie nervt dann einfach. Und du wirst es nicht los. Und weißt du, wer eigentlich genervt ist? Du bist genervt und bist jeden auf den Keks. Weil für deine Gefühle, wisst ihr, wer dafür verantwortlich ist? Jeder ist selbst für seine eigenen Gefühle verantwortlich. Viertens. Menschen handeln für uns oft nicht nachvollziehbar oder irrational. Und hier muss man auch aufpassen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Frau im Bibeltext, die Maria, das gemacht hat, was Gott ihr aufs Herz gelegt hat. Jetzt wird's schwierig. Ja? Vielleicht irritiert dich irgendetwas und jemand macht irgendetwas, weil Gott ihm das aufs Herz gelegt hat und du ärgerst dich darüber. Du ärgerst dich darüber. Du weißt nicht, du denkst, das ist seine Idee, aber dabei war es vielleicht die Idee Gottes und das hat Gott ihm aufs Herz gelegt oder ihr. Und du ärgerst dich über die Person, du ärgerst dich über das, was die macht. Es irritiert dich und selbst wenn es was Gutes ist und es ärgert dich und letztendlich, was du tust und was du machst, du ärgerst dich über Gottes Willen. Ich will es nicht sagen, dass jede Idee, ja, alles Gottes Wille ist, aber dass wir das mit einbeziehen in unsere Überlegungen, wenn wir den anderen begegnen. Vielleicht ist das, was der andere macht, Gottes Wille. Und ich stelle mich jetzt auf einmal gegen Gott, indem ich gegen diese Person handle oder mich darüber ärgere. Vielleicht ärgere ich mich manchmal über Gott. Das hat Jona auch schon gemacht. Das ist eine gute Tradition, sich auch mal über Gott zu ärgern. Aber dass wir das einfach auch mal in unseren Überlegungen mit einbeziehen. Gerade auch in Gemeinde. Weil das Problem ist, wenn jemand nach seinem denkt, es ist Gottes Wille und er handelt danach und tut es und alle hacken auf ihn ein oder auf sie, so wie bei der Frau, wisst ihr, was vielleicht dann passieren könnte? Dass die Frau das nicht mehr macht, weil sie Angst hat. Und sie weiß, ja, das ist Gottes Wille oder ich habe das Gefühl, es ist Gottes Wille, weil Gott hat es mir jetzt aufs Herz gelegt, aber alle anderen sind dagegen und böse auf mich und reden auf mich ein. Und dann macht sie es auf einmal nicht mehr. Und wisst ihr, wer dann Schaden nimmt? Einmal die Frau und dann einmal vielleicht die Gemeinde oder andere Personen. Einfach nur mal das in Betracht ziehen. Und stellt euch vor, wie die Geschichte ausgegangen wäre, wenn die Jünger das beherzigt hätten. Anstatt peinlicher Stille, wo Jesus auf einmal die Leute disst, ja, wo er die Leute ermahnt und sagt hier, ärgert die Frau nicht, seid ruhig. Vielleicht hätten die alle gefreut und gesagt, boah, hier Maria, das ist der Hammer, was du gemacht hast hier für Jesus. Und jetzt riecht sie überall gut, vorher hat es nach Knoblauch gerochen, jetzt riecht es hier nach Nahtöl. Das ist der Hammer, ist so schön und wir können uns für dich freuen, weil du hast was ganz Persönliches, was ganz Liebevolles zu Jesus getan. Und Jesus deutet es auf seine Beerdigung hin. Auf seinem Begräbnis, weil Jesus es wert ist. 3 Minuten, dann mache ich Schluss. Für uns ist auch noch wichtig zu erkennen, was wirklich wichtig ist. Dass wir uns die Situation, in der wir leben, in der wir sind, richtig einschätzen. Da gibt es eine grundlegende Ebene. Nämlich, dass du erkennst, dass Jesus für dich das Wertvollste in deinem Leben ist. Vielleicht hat die Frau alles geopfert. 30.000 Euro. Und wir lesen an anderer Stelle, da opfert eine Frau nur so ein Kupferblechteil. Nur ein paar Pfennige. Ein paar Cent. Und hat auch alles gegeben. Das ist genauso viel wert wie die 30.000 Euro fürs Reich Gottes. Aber für beide Frauen war es das wirklich das Allerwichtigste, die Beziehung zu Jesus, die Beziehung zu Gott. Wichtig ist, dass du die Situation, in der du lebst, einschätzt, dass du Jesus für dich als das Allerwichtigste erkennst. Und das ist was, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht sagen, so, ich möchte jetzt Jesus als den Wichtigsten erkennen und jetzt mache ich das mit meinem Erkenntnisapparat, ja, mit meinem Verstand. Erkenne ich jetzt Jesus als das Allerwichtigste? Das funktioniert so nicht. Man muss sich das erbeten. Man muss Gott darum bitten. Herr, zeig mir deine Größe, schenk mir den Glauben, zeig mir, dass du das, dass du in meinem Leben das Allerwichtigste bist, das Allerwertvollste. Mach dich groß in meinem Leben. Veränder du mich. Jesus sagt, jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wenn Jesus für dich nicht das Größte in deinem Leben ist, das Wertvollste, dann bitte drum, dass er dir das schenkt. Dass er dir zum Besten, zum Wichtigsten wird. Und Jesus macht es. Und für Gott, weißt du, für Gott bist du das Wertvollste und Wichtigste. Ihr seid für Gott das Wertvollste und Wichtigste. Und auch das ist eine Erkenntnis, dass du von dir weißt, ich bin absolut geliebt, konditionslos. Ich kann gar nichts machen, um Liebe zu bekommen. Weil aus Gnade seid ihr gerettet. Und Gott liebt dich mit einer Liebe, die niemals aufhört, die niemals aufgibt und immer und ewig gleich stark ist. Und es ist mir wichtig, dass du das erkennst und weißt und dass du aus dieser Liebe heraus handelst. Das brauchst du dir nicht zu verdienen. Aber wir brauchen auch die Erkenntnis, dass Jesus für uns das Wertvollste wird. Denn nur bei Jesus bekommst du das, was du wirklich suchst. Ruhe und Frieden für deine Seele. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir, wie du dieser Frau begegnet bist. Ich danke dir, wie liebevoll und barmherzig du sie verteidigt hast. Und du siehst, wie menschlich wir doch alle sind, wie oft wir vorschnell handeln, wie wir gute Prinzipien vergessen, wenn uns dieser innere Mensch, dieser ja, noch nicht geheiligte Mensch, wenn der manchmal hochkommt. Herr, und mein Gebet ist, dass wir als Gemeinde einfach bekannt sind, die liebevoll miteinander umgeht, wertschätzend, die nur das Beste erstmal von den anderen denkt, die liebevoll den Leuten hinterhergeht und nachfragt, die nicht gleich verurteilt. Mein Gebet ist, dass wir als Gemeinde ja einmal diese Kultur entwickeln und vielleicht haben wir sie auch hier und da schon, das passiert ja auch schon, aber dass wir das noch mehr entwickeln und dass wir ja diese Kultur hinausbringen, dort, wo wir leben. In unseren Dörfern, in unserer Stadt, auf unseren Arbeitsplätzen, überall dort, wo wir sind, wo wir Reich Gottes weiterbringen, die Liebe Jesu Christi, dass das unser Erkennungszeichen ist, dass wir liebevoll und barmherzig miteinander umgehen, dass wir nicht Leute vorschnell aburteilen, dass wir immer im Zweifel für den Angeklagten eine Lanze brechen. Herr, und so bitte ich dich, dass du uns das schenkst. Und ich bitte dich, dass diese Erkenntnis, ja, wie diese Frau diese Erkenntnis hatte, dass Jesus wirklich unendlich wertvoll ist und sie hat alles gegeben für ihn, dass es auch ja, in uns immer mehr Raum nimmt. Und du weißt, was das für jeden persönlich bedeutet. Und ich bitte dich für die Erkenntnis für uns, dass wir einfach deine Liebe, deine ja, konditionslose Liebe einfach so annehmen können und einfach uns drin suhlen und baden können in deiner Liebe. Und so bitte ich dich um deinen Segen, Herr. Amen. Wir werden jetzt 2, 3 Lieder singen oder 4. Und die Ältesten werden hinten stehen und einfach auch für Gebet bereitstehen. Wer sagt hier, ich möchte für mich beten lassen, ja, da stehen wir für euch bereit und beten für euch. Wir legen euch die Hände auf, wir beten für euch. Und wer möchte, kann sich auch salben lassen. Ich habe Salböl mitgebracht. Ihr dürft nur nicht allergisch sein gegen irgendwelche Inhaltsstoffe. Sonst habt ihr ein ewiges Zeichen dann auf der Stirn. Ja, so ein Ausschlag als Kreuz ist auch Zeugnis, ja. Der Markus hat Öl hinten rechts und ich links. Und wenn ihr wollt, lasst euch einfach mal ölen. Ihr kriegt nur ein kleines Kreuz oder hier, wie bei König der Löwen, so einen Strich auf der Stirn. Als symbolische Handlung einfach. Als